Dann ganz herzlich für die sehr nette Einführung. Ich freue mich auch sehr, dass die Ruhr Universität Bochum sich entschlossen hat, einen Lehrstuhl für klinische Kinder- und Jugendpsychologie einzurichten, weil den gab es, bis ich kam, hier nicht. Und das ist, finde ich, eine wichtige Entscheidung, auch eine wegweisende Entscheidung. Und deswegen auch das Thema, welche Bedeutung haben denn psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter? Und ich kann Ihnen sagen, die Bedeutung wurde über lange Zeit unterschätzt. Und in meinem Fach der klinischen Psychologie, also der Psychologie, die sich mit psychischen Störungen von Menschen beschäftigt, ist es so, dass das über lange Zeit eigentlich wirklich sträflich vernachlässigt wurde. Welche Bedeutung hat es? Und das bedeutete auch, dass es über lange Zeit wenig Forschung in dem Bereich gab. Und wie wir alle wissen, brauchen wir natürlich Forschung als Grundlage, um daraus auch Behandlungsmöglichkeiten erwachsen zu lassen. Also insofern bin ich sehr froh, dass die Ruhr-Universität Bochum sich für diesen Lehrstuhl entschieden hat. Und ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben, wie sieht es eigentlich aus mit dem Verlauf von psychischen Störungen und wie sieht es für Kinder mit psychischen Störungen aus, was auch Versorgung anbetrifft und was sind überhaupt Möglichkeiten, was man tun kann, wenn Kinder unter psychischen Störungen leiden. Als ich selbst studiert habe, Sie haben gehört, ich habe in Marburg studiert, dort habe ich bei dem großen Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Remschmidt damals Vorlesungen gehört und dann war das schon so, dass zumindest für einen Teil der psychischen Störung, ja, lauter, okay, dass es zumindest für einen Teil der psychischen Störung galt, psychische Störung, das wächst sich doch alles aus. Das sind so Entwicklungsauffälligkeiten, die eine Weile so mal aufflackern, aber dann wird sich das alles wieder von alleine geben. Also es besteht kein Behandlungsbedarf, was grundsätzlich auch richtig ist. Wenn es so wäre, dass wir solche Entwicklungsauffälligkeiten hätten, ist ja auch immer die Gefahr, dass man etwas pathologisiert und Kinder in eine pathologische Ecke bringt. Und das kann ja auch Schaden bringen. Aber die Frage ist nun wirklich, ist es denn so, dass es wirklich so ist, dass psychische Störungen sich von alleine auswachsen? Wir haben Entwicklungsphasen, typische Auffälligkeiten, die Sie, wenn Sie selber Kinder haben, sich auch alle mal mitgekriegt haben, mehr oder weniger stark, dass Kinder zum Beispiel die erste große emotionale Reaktion von Kleinkindern ist, dass sie ab dem Alter von 8 Monaten anfangen zu fremdeln, wenn fremde Personen sich schnell auf sie zubewegen. Das sind übrigens insbesondere immer großgewachsene, dunkelhaarige, bärtige Männer. Über alle Kulturen hinweg finden wir dieses Phänomen überall. Also da zeigen Kinder eine starke Reaktion, mehr oder weniger stark. Und das ist auch so die erste Angstreaktion, die Kinder aufweisen. Dann gibt es eben so ab dem Alter von 3 Jahren, dass die Kinder trotzen, dass sie sich durchsetzen wollen, dass sie sich schwer damit tun, Regeln aufzufolgen. Das alles verstehen wir als Entwicklungsphasen. Und das ist in der Tat so, dass viele dieser Kinder das dann auch verlieren. Aber eben nicht alle. Solche Phasen sind gleichzeitig auch immer eine potenzielle Stelle im Laufe eines Lebens, wo sich auch krisenhafte Entwicklungen dann daraus ergeben können. Gut, schauen wir uns mal an. Das ist das, was die meisten Menschen denken. Und wenn wir Astrid Lindgren lesen und all diese tollen, glücklichen Kinder sehen, dann denken wir, Kindheit ist doch eigentlich in erster Linie dadurch geprägt, dass es ein unbeschwertes, glückliche Lebensphase, wo sowas wie psychische Störung doch weit weg ist von diesen Kindern. Die Frage ist aber, ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass Kinder heute aufwachsen, völlig unbeschwert, glücklich, ohne Krisen, ohne dass sie unter psychischen Störungen leiden? Ist das wirklich alles nur Kinderkram, den wir einfach nur abwarten sollten? Das wird sich von alleine schon irgendwie wieder gerade biegen. Das ist eine wichtige Frage und die möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam anschauen. Da schaue ich als erstes mit Ihnen an, wie sieht es denn aus mit der Häufigkeit? Also Prävalenz heißt die Häufigkeit von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter. Das ist eine Überblicksarbeit von 2 Kollegen von mir aus Potsdam, die alle Arbeiten weltweit diesbezüglich zusammengefasst haben. Und was hier erstmal rauskommt, ist, dass im Durchschnitt verschiedene Studien weltweit zeigen, dass 18% der Kinder aktuell oder in den letzten 6 Monaten unter einer psychischen Störung, wie sie in sogenannten Klassifikationssystemen beschrieben werden, da gibt es die internationale Klassifikation psychischer Störungen der Weltgesundheitsorganisation, die beschreibt psychische Störungen genauso wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da wird also genau definiert, ab wann ist etwas eine Krankheit. Und wenn man das zugrunde legt, dann kommen diese Studien zu dem Ergebnis, dass 18% der Kinder aktuell oder in dem letzten halben Jahr darunter gelitten haben. Wenn man sich nun anschaut, was sind das für Störungen, dann sieht man, und das ist auch ein neuer Befund, der, wenn man in alte Kinder- und jugendpsychiatrische Lehrbücher reinschaut, gar keine Kapitel zu diesem Störungsbild oft findet, nämlich die Angststörungen im Kindes- und Jugendalter sind die häufigsten psychischen Störungen. Häufiger als das, was wahrscheinlich die meisten von Ihnen vermuten. Die meisten vermuten nämlich, welches Störungsbild ist das häufigste? Wird Ihnen allen ADHS, weil wir lesen jeden Tag über ADHS-Kinder, über Kinder, die aggressiv sind, Kinder, die außer Rand und Band geraten. Das ist auch eine häufige Störung. Aber die Angststörung, die eigentlich die stilleren, zurückgezogenen Kinder, die oft auch nicht so auffallen und natürlich auch leichter für das Umfeld zu handeln sind, sind häufiger, wenn man die Kinder direkt befragt. Weiterhin kommt dann, und das ist dann eher ein bisschen altersabhängig, kommen dann depressive Störungen, so das kommt dann eher im Jugendalter mit hinzu, aber auch sowas wie Ticks, also dass Kinder ganz häufig plinzeln oder den Kopf immer zur Seite drücken müssen oder dass sie komische Bewegungen immer wieder stereotyp wiederholen müssen. Das sind auch weitere Störungsbilder, die dann auch noch oft auch zu diesen ADHS-Problemen oder auch aggressiven Verhaltensstörungen dazukommen. Aber die wichtigsten beiden Störungsbilder sind schon die Angststörung und dann eben auch die ADHS, die dann oft gekoppelt wird mit aggressiven Verhaltensproblemen. Gut, nun könnte man sagen, kann ja sein, dass es das im Kindes- und Jugendalter gibt, aber was wird denn daraus? Und eine wichtige Sache ist, und das ist jetzt wiederum, sind Daten von der Weltgesundheitsorganisation, die regelmäßig sogenannte Dailies bestimmt für verschiedene Arten von psychischen Erkrankungen oder auch generell für Erkrankungen. Dailies sind sozusagen, da versucht man in irgendeiner Art zu operationalisieren, was das sozusagen über verschiedene Krankheitsbilder an Verlust von Jahren begründet durch vorzeitiges Sterben oder auch, dass man sehr stark beeinträchtigt ist. Jetzt ist es nicht so, dass an psychischen Störungen die Kinder sterben, aber sie sind zum Teil sehr schwer beeinträchtigt. Und wenn wir uns hier diese Grafik anschauen, dann sehen wir, dass für psychische Störungen die Anzahl dieser sogenannten Dailies deutlich höher liegt als für solche Erkrankungen wie Krebs oder kardiovaskulären Erkrankungen, also somatische Erkrankungen. Psychische Störungen sorgen für deutlich mehr starke Beeinträchtigungen im Kindesalter als somatische Erkrankungen. Das ist auch sehr klar. Gut. Deswegen hat auch die internationale Weltgesundheitsorganisation 2005 formuliert, dass die internationale Gesundheitsorganisation sehr stark besorgt ist über die psychische Gesundheit unserer Kinder. Und sie sagen, es ist eine Zeitbombe, die momentan tickt. Wenn wir nichts tun für unsere Jugend, wird unsere Gesellschaft ein Riesenproblem haben, weil wir möglicherweise hier wirklich einen Verlauf haben werden von früh startenden psychischen Störungen, die bis in das Erwachsenenalter und ins hohe Alter dann auch anhalten können. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Empirie und dazu möchte ich Ihnen dann auch was zeigen. Das ist eine andere Untersuchung, die ich sehr wichtig finde. Sie steht stellvertretend für mittlerweile einige solcher Studien, die weltweit durchgeführt werden. Das ist eine der größten. Hier wurden 10.000 Personen im Großraum New York befragt mit modernen diagnostischen Instrumenten. Und sie wurden befragt, diese Personen, zu psychischen Störungen. Zum einen, wie häufig treten bei diesen Personen psychische Störungen auf? Das ist das, was die klassische Epidemiologie, also wo man die Verbreitung von Erkrankungen erfasst, dann auch immer versucht, Zahlen zu gewinnen. Hier ging es aber auch darum zu erfassen, wann hat denn die erste psychische Störung begonnen? Und das ist eine Folie, die ich sehr gerne meinen Kollegen, die ausschließlich mit Erwachsenen arbeiten, gerne zeige. Was hier rauskommt ist, dass wenn Personen eine psychische Störung entwickeln, dann ist die Hauptrisikoperiode für den Beginn solcher psychischen Störungen sehr klar das Kindes- und Jugendalter. Es ist nicht das Erwachsenenalter. Was diese Folie zeigt, ist, dass bis zum 14. Lebensjahr oder einschließlich 14. Lebensjahr, wenn eine Person eine psychische Störung entwickelt, haben 50% der Personen das bis zu diesem Alter bereits erworben. 3/4 der Störungen sind bis zum Alter von 24 Jahren entstanden. Wenn man sich nun anschaut, Angststörungen, ist es noch früher, da sind bis zum 21. Lebensjahr 3/4 aller Störungen entstanden. Was das heißt, und das glaube ich, muss man sich umgekehrt klar machen, wenn ich es geschafft habe, bis zum jungen Erwachsenenalter psychisch gesund durchs Leben zu kommen, ist mein Risiko, dass ich jemals eine psychische Störung entwickeln werde, sehr gering. Und wenn man das ernst nimmt, heißt das auch, wenn wir verstehen wollen, wie entstehen psychische Störungen und wenn wir wirklich gute Behandlungsansätze entwickeln wollen, müssen wir ins Kindes- und Jugendalter gehen. Das ist etwas, hat sich leider noch nicht so 100% in der klinischen Psychologie, auch nicht in der Psychiatrie rumgesprochen. Und das ist mir eine wirkliche Mission, die ich auch weitergeben möchte, dass wir uns mehr dieser Altersgruppe widmen müssen, wenn wir wirklich langfristig was erreichen wollen. Und ich will Ihnen nachher auch zeigen, dass man da auch wirklich noch was bewegen kann.
Mhm. Diese psychisch erworbenen Krankheiten, heißt das auch, dass die immer sichtbar sind oder können das auch Anlagen sein, die unterschwellig sind und die dann, sagen wir mal, mit 14 erworben wurden, aber mit 30 erst ausbrechen?
Mhm. Also was hier gemeint ist, ist, dass sie dann wirklich schon ausgebrochen sind. Es ist oft so, dass wir haben Anlagen, wir wissen heute, dass das Ganze wirklich eine Mischung aus Genetik und Umwelt ist. Wobei die Genetik oft überschätzt wird. Die Umwelt ist sehr wichtig. Da gibt es sehr schöne Befunde, die zeigen, Menschen, die Bereitschaften für psychische Störungen haben, müssen in ein Umfeld kommen, wo diese dann zum Tragen kommt, wo die sozusagen ausgelöst wird. Hier sind aber wirklich die Daten so gemeint, hier ist die psychische Störung schon aufgetreten. Die ist nicht latent da, sondern die ist schon da. Gut, also das heißt, Kindes- und Jugendalter ist die Hauptrisikophase für die Entwicklung psychischer Störungen. Und wie sieht das denn aus im Laufe eines Lebens? Und das ist etwas, ein Bereich, in den ich in Basel schon begonnen habe einzusteigen, den ich sehr, sehr spannend finde, dass ich mittlerweile wirklich ins Kleinkindalter, letztendlich ins erste Lebensjahr mich auch bewegt habe und hier Untersuchungen mache, ob wir hier möglicherweise schon erste Prädiktoren für psychische Gesundheit, psychische Erkrankung finden können und hier Frühinterventionen auch versuchen können anzubieten, was wir übrigens auch hier an der Ruhr-Universität Bochum gerade probieren. Da kann ich vielleicht nachher in der Diskussion auch was sagen. Können Sie sich vorstellen, dass es schon... Genau, das sind auch letztendlich, unser Angebot richtet sich an werdende Eltern, also Mütter, die schwanger sind mit Partner. Und da gibt es verschiedene Prozesse, angefangen von Stressreaktionen während der Schwangerschaft, aber dann natürlich auch sehr stark, wie kann ich als Eltern, wie bin ich gut vorbereitet für die Geburt eines Kindes und auch für die verschiedenen Anforderungen, die mich als junge Eltern dann erwarten. Und da erleben wir natürlich, dass viele Eltern heute auch überfordert sind und nicht so recht wissen, wie gehe ich mit verschiedenen, eigentlich normalen Entwicklungsphasen eines Kindes um, weil sie auch nicht mehr Modelle haben. Es gibt nicht mehr die Familie, die drumherum ist, die Großeltern, die vielleicht da auch unterstützen. Aber lassen Sie mich mal kurz erläutern, was sind denn die ersten Auffälligkeiten, die möglicherweise im Verlauf eines Lebens auftreten können? Und das allererste, was auftritt, sind die sogenannten Regulationsstörungen. Haben Sie diesen Begriff schon mal gehört? Regulationsstörungen im Kleinkindalter, Babyalter. Das sind Kinder und wer kleine Kinder hat, weiß, wie anstrengend es ist, Babyschreien zu ertragen. Das sind Kinder, die exzessiv schreien zum Beispiel, die sogenannten Crybabys oder Schreibabys. Das sind Kinder, die unter Umständen bis zu 7-8 Stunden pro Tag schreien. Wir benutzen Schreien im psychophysiologischen Labor als Stressauslöser. Also Sie können sich vorstellen, was das für eine Belastung für die Angehörigen bedeutet. Und wir wissen heute, es gibt Kinder, die schon im ersten Lebensjahr, und entscheidend ist, dass sie nach den ersten 3, 4, 5 Monaten noch weiterhin anhaltend schreien oft gekoppelt mit Schlafproblemen. Alle Kinder schlafen noch nicht durch, das ist völlig klar. Aber diese Kinder haben exzessiv auch Probleme, in den Schlaf zu finden, in der Nacht, wenn sie aufwachen, wieder zurückzufinden in den Schlaf, lassen sich nur ganz schwer beruhigen oder haben auch Fütterprobleme, haben bei der Umstellung von Milchnahrung auf Breinahrung, auf feste Nahrung, ganz große Probleme, diese Schritte, die ja zur Entwicklung und die Entwicklungsaufgaben eines Kindes sind, diese zu meistern. Und wir wissen, dass ein Kernproblem dieser Kinder ist das Regulieren von Erregung, das Regulieren von auch Emotionen dann später. Das scheint ein zentrales Moment zu sein. Und wir wissen auch, dass diese Regulationsfertigkeit etwas ist, was temperamentsbedingt ist. Es gibt einfach Kinder, die sind schwierig und haben Probleme, runter zu regulieren. Aber es ist gleichzeitig auch etwas, was sozusagen auch eine passende Umwelt, ein passendes Elternteil braucht, das mit diesem schwierigen Temperament umgehen kann. Und da kann man Eltern unterstützen. Also das ist das Erste und wir selber haben in meiner Arbeitsgruppe habe ich eine sogenannte Meta-Analyse durchgeführt, wo wir geschaut haben, das ist eine Analyse, wo man alle zur Verfügung stehende Literatur zusammenfasst und versucht mit Zahlen auszudrücken, was für einen Zusammenhang gibt es zwischen Regulationsstörung und zum Beispiel ADHS und Angststörung. Das sind dann Störungsbilder, die Ihnen vertraut sind. Und wir finden, dass diese frühe Regulationsprobleme einen deutlichen Vorhersagewert haben, insbesondere für ADHS, aber das ist deswegen insbesondere, weil die meiste Forschung noch immer im Bereich ADHS ist, deutlich weniger im Bereich Angst. Wir finden lockere Assoziationen, die auch schon signifikant werden, auch mit Angststörungen. Also das heißt, hier scheint ein früher Indikator zu sein, wo man möglicherweise schon früh Hilfestellung geben könnte. Angststörungen und ADHS, dazu habe ich auch mit meiner Arbeitsgruppe wiederum Meta-Analysen gerechnet, sind Angststörungen sind der Schrittmacher für Depressionen, für Abhängigkeitserkrankungen und auch für möglicherweise auch weitergehende Substanzabhängigkeitsstörungen. Umgekehrt ist ADHS sehr klar ein Prädiktor für aggressive Störungen und auch für Depressionen. Also das heißt, diese frühen Kinderstörungen sind sozusagen der Einstieg für die meisten in eine weitergehende, stabile psychopathologische Entwicklung. Das heißt, das, was vielleicht ursprünglich mal galt, dass es eine Diskontinuität gibt. Also das, was diese Kinder zeigen, ist halt entwicklungsbedingt. Das wächst sich wieder aus. Das scheint zumindest für einen Großteil der Kinder nicht zu sein. Es gibt auch Kinder, die kommen raus und das ist das Spannende, was man in Längsschnittstudien dann untersuchen kann. Was unterscheidet diese Kinder, die es schaffen, aus diesem abweichenden Entwicklungspfad wieder auf einen normalen Entwicklungspfad zu kommen?
Sagen Sie auch etwas über die Ursachen und Gründe für die Störung?
Also werde ich nur bedingt, aber kann ich dann auch nochmal, denke ich, in der Diskussion ein paar Sachen sagen. Ich werde Ihnen so indirekt was über Ursachen sagen, wenn ich Ihnen zeige, was kann man auch präventiv tun. Gut, also das ist mir wichtig. Störungen im frühen Kindesalter sind Prädiktor für Kinderstörungen und die wiederum für Erwachsenenstörungen.
Oder einige Kinder da alleine wieder rauskommen, also ganz ohne Hilfe.
Ja, aber wenn man da genauer hinschaut, ist es, also wir wissen zum Beispiel, ein ganz zentraler Risikofaktor, der in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch immer gezeigt wird, sind für jetzt Entwicklung von psychischen Störungen ein geringes Geburtsgewicht. Das sind gleichzeitig Kinder, die eben auch solche Regulationsprobleme oft aufweisen. Und da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, wenn die jetzt in ein Umfeld kommen, wo sie feinfühlige Personen um sich haben, die auf die Bedürfnisse adäquat eingehen können, dann können die trotz dieses Risikos in eine normale Entwicklung kommen. Also das geht schon, ohne dass man da eine Intervention hat. Aber es gibt eben auch dann Bezugspersonen, die aufgrund eigener psychischer Störung, und wir wissen, es gibt eine ganz große familiäre Häufung von psychischen Störungen. Der wichtigste Risikofaktor für die Entwicklung einer psychischen Störung ist, ein Elternteil mit einer psychischen Störung zu haben. Und das ist nicht nur Genetik, das ist ganz viel auch soziales Lernen, Modelllernen, operantes Lernen, ganz viele Lernprozesse, die da auch mit eine Rolle spielen. Also von daher, es ist immer, und da gibt es auch verschiedene Theorien, auch immer so eine Passungsgeschichte. Also solche Kinder brauchen halt ein Umfeld, das sich diesem anpassen kann, sie unterstützt, dann werden sie das auch packen. Wenn sie das Umfeld nicht bekommen, werden sie eher in eine abweichende Entwicklung kommen, das heißt psychische Störungen entwickeln. Mein erstes Zwischenfazit: psychische Störungen sind im Kindes- und Jugendalter ähnlich häufig wie im Erwachsenenalter. Das ist wichtig zu wissen. Sie sind Schrittmacher für weitere Erkrankungen des Erwachsenenalters. Es ist ein dringender Bedarf an Forschung. Wir müssen auch Kinder, und ein Grund auch von Basel hierher zu kommen war, dass ich dort ein sehr kritisches Umfeld, was Forschung mit Kindern antraf. Also das heißt, hier wurde sehr schwer möglich gemacht, Forschung mit Kindern zu betreiben. Und das ist eigentlich fatal, weil nicht Forschung mit Kindern zu betreiben, ist für mich auch ein ethisches Problem. Weil das bedeutet, und das ist zum Beispiel bei Medikamenten, das wissen viele nicht, die meisten Medikamente, die Kinder bekommen, sind nicht in kontrollierten Studien für Kinder geprüft worden. Und das heißt, man setzt sie einfach da dem Freiversuch aus. Ne? Von daher, wir müssen natürlich auch prüfen, was tut unseren Kindern gut, und dazu brauchen wir Forschung. Und ich kann Ihnen sagen, Kinder machen gerne an Forschung mit. Wenn man das nett macht, ist das überhaupt kein Thema. Ja, also Kinder werden in Forschung und Versorgung vernachlässigt, und das will ich vielleicht gar nicht so intensiv hier weiter Ihnen da in die Details einsteigen, aber es ist schon auch so, Forschung mit Kindern, wenn ich meine Kollegen frage, ich kriege oft sowas zu hören, ist mir zu anstrengend, ist mir auch zu aufwendig, weil ich muss ja nicht nur das Kind fragen, ich muss die Eltern überzeugen, die Ethikkommission guckt immer ganz besonders genau dahin, und irgendwie, das ist nicht so, damit man schnell irgendwelche Studien runterreißen kann, und das ist es auch nicht. Wenn Sie mit Kindern arbeiten, brauchen Sie Zeit, Sie brauchen andere Methoden. Die klassische Methode in der Psychologie sind Fragebögen, Interviews. Machen Sie das mal mit Dreijährigen, das geht nicht. Da werden die sagen, hallo, geht gar nicht, sondern sie machen ganz viel Verhaltensbeobachtung, viel Spielerisches, aber das muss natürlich standardisiert auch erfolgen. Und insofern ist oft der Kosten-Nutzen, die Kosten-Nutzen-Relation kurzfristig zumindest nicht ganz so gewinnbringend. Das war übrigens ein Grund, weshalb über lange Zeit auch in der Pharmaindustrie kaum Medikamentenforschung mit Kindern gemacht wurde, weil es viel teurer ist und es sich nicht so sehr gelohnt hat, dann nachher, was so an Medikamenten entwickelt wurde, was dann auch wieder an Geld dann auch reingeholt wurde. Das hat sich erst geändert, indem man auch dann verlängerte Zeiten den Pharmafirmen angeboten hat, wo sie dann auch das Medikament alleine dann auch vermarkten durften. Gut, also das heißt, große Herausforderung für uns ist natürlich, dass wir psychische Störungen ernst nehmen. Wir wissen heute, und das kann niemand mehr verleugnen, dass sie nicht nur Kinderkram sind. Wir müssen Früherkennung leisten und vorbeugen. Und das heißt, wir sollten uns um Prävention kümmern. Und das, was mir auch ein Anliegen ist, ist in meiner Forschung zu zeigen, wenn wir frühzeitig behandeln, frühzeitig Prävention machen, können wir Erwachsenenstörungen verhindern. Und das wäre ja toll. Und das heißt, dann könnten wir vieles, was erwachsene Menschen dann schon über lange Zeit eigentlich chronifiziert haben, frühzeitig angehen, und sie müssen gar nicht erst in solche Verläufe reinrutschen. Ja, das wurde eben ja schon angedeutet. Wie sieht es denn aus mit Inanspruchnahme von Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen? Wir haben nach wie vor keine gute Datenlage, aber generell wissen wir, dass für Kinder und Jugendliche noch mal deutlich schlechter die Versorgung ist als für Erwachsene. Kinder und Jugendliche warten zwischen 6 und 12 Monaten auf einen Platz, um Psychotherapie zu bekommen. Und das muss man sich schon überlegen. Ein Jahr im Leben eines Kindes, das 8 Jahre alt ist, ist ganz schön lang. Und das ist zu lang. Da ist riesiger Bedarf, dass wir hier mehr Angebote haben. Und das, was mich immer sehr betrübt, wir haben zwar ein Angebot, aber es sind oft Angebote von Therapieverfahren, von denen wir nicht sagen können, dass sie wissenschaftlich fundiert sind. Das ist noch ein anderes Problem. Dass die Verfahren, die wir an den Universitäten entwickeln und uns auch wirklich bemühen, in der breiten Praxis auch zu erproben, dass die nicht in die breite Anwendung kommen. Das ist auch ein anderer Bereich, der mich sehr kümmert, wo ich auch versuche, mit Forschung herauszufinden, was hindert Therapeuten daran, diese Programme auch zu nutzen. Sie glauben gar nicht, wie schwer es ist, solche Programme in die Praxis zu bringen. Wir wissen auch, dass ein starker Einfluss von Schicht und Art der Störung auch ist. ADHS-Kinder kommen viel, viel schneller in Behandlung als Kinder mit emotionalen Störungen. Warum? Weil ADHS-Kinder einfach für das Umfeld sehr viel anstrengender sind. Der Druck ist für das Umfeld größer. Für die Angstkinder ist der nicht so stark. Und wir können davon ausgehen, dass es eine starke Unterversorgung gibt. Die Zahlen sind nach wie vor nicht so, dass wir 100% sagen können, wie es aussieht. Aber wir haben Schätzungen angestellt, wenn wir davon ausgehen, dass 20% der Kinder unter psychischen Störungen leiden aktuell, dann würden auf einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten 1200 Kinder kommen. 1200 Patienten auf einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Gehen wir jetzt von einer sehr konservativen Schätzung aus, von 5% Prävalenz, was wahrscheinlich aber eine deutliche Unterschätzung ist, dann sind es noch immer 300 Patienten pro Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Das heißt, das ist nicht genug. Und da müssen wir unbedingt was tun. Wer sieht jetzt die Patienten zuerst und wo können wir ansetzen? Patienten oder Kinder, die psychische Störungen haben, werden zunächst vom Pädiater gesehen. Also wir hören oft die Kinderärzte, die uns dann auch Kinder schicken, die das natürlich erste Ansprechpartner auch für die Eltern sind. Wenn das Kind eben schreit oder eben mit dem Füttern Probleme hat, wenn das Kind ängstlich ist, nicht in den Kindergarten gehen möchte. Die Schulpsychologie, dann Erziehungsberatung und die Lehrer. Und da denke ich, muss die Früherkennung auch ansetzen. Da war jetzt eine Frage. Oder ist wieder weg, ja? Das ist altersabhängig. Also es gibt so einen typischen Ablauf von Ängsten, die Kinder haben. Aber so die erste klinisch relevante Angst ist die sogenannte Trennungsangst. Das ist auch ein Spezialthema von mir. Das ist typischerweise ab 4, 5 Jahren aufwärts. So der erste Peak ist Mitte 7, 8 Jahren. Wenn die in den Kindergarten müssen, zur Schule gehen müssen, die Kinder, dass sie nicht von der Bezugsperson sich trennen können, also typischerweise die Mutter. Es gibt riesen Tobsuchtsanfälle, es gibt heftiges Weinen, Anklammern an die Mutter. Typischerweise Schlaf zu Hause im eigenen Bett ist ein ganz riesiges Thema für diese Kinder. Also alles, was Trennung von der Bezugsperson bedeutet, wird mit extremem Stress erlebt und wird heftigst bekämpft. Dann sind es soziale Ängste, Ängste vor Tieren. Bei Kleinkindern haben wir auch Ängste vor lauten Geräuschen. Das mag erstmal banal klingen, aber das ist, wenn es wirklich eine manifeste Störung ist, ist überhaupt nicht banal. Und diese Kinder brauchen Unterstützung. Bis hin aber auch zu Panikanfällen, also starke Angstanfälle, die aus heiterem Himmel kommen, das dann eher im Jugendalter. Also sind je nach Altersgruppe verändern sich dann auch ein Stück weit die Ängste. Gut, also das sind... Klar, es gibt auch kulturelle Unterschiede. Das sind wir im Kinderbereich nicht so weit wie im Erwachsenenbereich, aber es gibt Unterschiede zum Beispiel eher in asiatischen Ländern, dass da andere Ängste auch auftreten, genau, oder Afrika oder eben dann in Europa. Da gibt es ganz klar auch Unterschiede.
Gibt es diese Störung auch, wenn jetzt die Eltern das nicht quasi vorgegeben haben?
Es gibt, ja.
Wenn es Eltern sind, die tolerant sind, eigentlich mit den Kindern auch schon viel in Krabbelgruppen und anderen Gruppen vielleicht waren, dass das trotzdem dann auftreten kann?
Das kann sein. Also es kann, letztendlich ist die Definition sehr klar, dass man immer bestimmte Symptome beobachten muss. Es muss eine bestimmte Dauer haben, dass die Symptome auftreten. Also es reicht nicht, dass eine Woche ein Kind jetzt über Ängste beim Einschlafen berichtet, sondern das muss dann mindestens einen Monat, 2, 3 Monate anhalten, um auch zu sagen, das ist nicht jetzt gerade so eine reaktive Geschichte, sondern das ist was Chronisches. Und dann der entscheidende Punkt, wo wir immer psychische Störungen abgrenzen von subklinischen Phänomenen, ist, es muss zur Beeinträchtigung und Belastung des Kindes führen. Das Kind ist durch seine Angst nicht mehr in der Lage, an entwicklungsalterstypischen Aufgaben teilzunehmen. Also sprich, das trennungsängstliche Kind kann nicht mehr zur Schule gehen. Das ist aber fatal für das Kind, weil es da ja wiederum andere wichtige Entwicklungsaufgaben lösen wird. Und so ist das letztendlich so ein Schneeballsystem, das sich dann ganz schnell auch riesig aufbaut. Gut, wo können wir anfangen? Pädiater sind eine wichtige Anlaufstelle für uns, wenn wir psychische Störungen erkennen wollen. Das ist eine Umfrage, die ich in der Schweiz gemacht habe mit einer Kollegin, wo wir einfach wissen wollten, was wissen denn Pädiater auch über psychische Störungen und wie häufig sehen sie das? Was geben sie selber an? Und sie geben an, 15% der Kinder sind ihrer Meinung nach in ihrer Praxis, haben eine psychische Störung. Das stimmt relativ gut überein mit den Daten aus großen Studien zur Epidemiologie. Generell sagen sie aber, machen sie nicht eine routinemäßige Untersuchung von solchen Phänomenen. Und das ist bemerkenswert, weil viele andere Sachen ja auch, die eine deutlich geringere Prävalenz auch regelmäßig angeschaut werden. Deswegen habe ich mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dieses gelbe Vorsorgeheft, das vielleicht einige von Ihnen auch kennen, das ja die Kinder auch dann führen. Wir haben da Vorschläge entwickelt, wie neben allgemeiner körperlicher Entwicklung auch psychische Entwicklung und psychische Auffälligkeiten auch systematisch in den Vorsorgeuntersuchungen abgefragt werden sollten. Das halte ich nach wie vor für eine sehr sinnvolle Sache, ist aber noch nicht flächendeckend umgesetzt. Was die Pädiater auch sagen, häufigste Störung, die sie sehen, ist ADHS. Haben wir aber auch nachgefragt, warum. Das ist die Störung, die sie kennen. Das ist die Störung, über die sie eine Fortbildung nach der anderen bekommen, weil das natürlich ein sehr starkes Pharmainteresse ist, über dieses Störungsbild auch zu informieren. Über Angststörungen sagen sie, Depressionen diagnostizieren sie selten, weil sie das gar nicht kennen. Sie wissen gar nicht genau, was das ist. Und da war auch ein großer Bedarf nach Aufklärung. Und dann haben wir gefragt, was tut ihr denn, wenn diese Kinder kommen mit psychischen Störungen? Es gibt Beratung und dann gibt es sofort Medikamente. Und das ist etwas, was mir ganz große Sorge bereitet. Wir haben aus USA wirklich kommt eine riesige medikamentöse Versorgungsanstieg von Kindern mittlerweile. Die Zahlen in USA zeigen, dass mittlerweile 11% der Kinder 12 Jahre und älter mit Psychopharmaka behandelt werden. Das ist eine riesige Menge und wir wissen nach wie vor nicht, was das wirklich langfristig auch mit unseren Kindern und mit den Gehirnen unserer Kinder macht. Und auf der anderen Seite ist es ganz klar so, dass es nicht so ist, dass wir da eine klare Evidenz dafür haben, dass das die Methode der ersten Wahl ist. Im Gegenteil, für bestimmte Störungsbilder ist es nicht die Methode der ersten Wahl. Und auch bei ADHS kann man sehr darüber streiten, ob das die erste Methode sein muss. Ja, was können wir mit psychologischen, sozialen Mitteln an Frühinterventionen denn bewirken? Und vor allen Dingen, ist es denn wirklich etwas, was langfristig wirksam ist? Das ist ja eine wichtige Frage. Wir können uns nicht einfach nur hinstellen, wir wollen Gutes tun, machen das und sind überzeugt, dass es gut ist. Wir müssen natürlich auch schauen, was macht Frühintervention, wenn man eben psychologische Frühintervention macht. Das ist eine sehr, sehr interessante Studie, die ich für sehr wichtig halte und ich verstehe nach wie vor nicht, warum nicht alle, die im Bereich Gesundheitsförderung arbeiten, sagen, genau das müssen wir machen. Eine Untersuchung in USA, die High School Perry Preschool Study in Ypsilanti, da wurden Risikofamilien in die Studie aufgenommen und man hat diese Risikofamilien zwei unterschiedlichen Interventionen zugewiesen. Das ist das klassische Vorgehen, wenn man ein Verfahren überprüfen möchte. Die Risikofamilien waren afroamerikanische Familien unter der Armutsgrenze. Die Bella-Studie vom Robert-Koch-Institut in Deutschland durchgeführt, die eben die psychische Gesundheit unserer Kinder aktuell erfasst, bringt immer wieder in ihren Ergebnissen einen ganz klaren Zusammenhang von psychischen Störungen und Armut. Kinder, die unter finanziell engen Verhältnissen leben, haben ein höheres Risiko, unabhängig von allem anderen, unter psychischen Störungen zu leiden. Das ist eine Risikogruppe. Und diese Gruppe hat man nun beobachtet und hat ihnen Intervention gegeben. Es ist keine riesige Gruppe, aber es gibt Längsschnittdaten bis ins Erwachsenenalter. Und das macht diese Studie so spannend. Es sind die wurden nach Intelligenz, weil das ist ein wichtiger Prädiktor für Entwicklungsverläufe. Intelligenz ist ein sehr wichtiger Prädiktor, ob sich jemand gut oder nicht gut entwickelt. Von daher wurde das mit kontrolliert. Und dann wurde die eine Hälfte dieser Kinder einem intensiven oder die Familien einem intensiven Förderprogramm unterzogen und die andere Gruppe hat einfach, man nennt das Treatment as usual, also wurde nichts gemacht, aber die haben an den Untersuchungen teilgenommen. Also sie wurden ganz normal, ohne dass da irgendjemand gesagt hat, den Eltern, was sie zu tun haben. In der Fördergruppe war es so, dass eine wichtige Komponente des Programms war, regelmäßiger Besuch des Kindergartens. Dass diese Kinder regelmäßig in den Kindergarten gehen. Das andere war, dass man in die Familien reingegangen ist und Strukturen geschaffen hat, geholfen hat Eltern, wie sie, wenn sie überfordert sind, was können sie tun. Man hat ihnen so Erziehungstipps gegeben und das ist gar nicht hohe Kunst. Es geht oft um ganz einfache Dinge, die aber einfach nicht funktionieren im Alltag, die diese Eltern lernen müssen. Also Hausbesuche durch Familienpflegerin und das war dann an mehreren Nachmittagen pro Woche und eben wichtig, dieser Kindergartenbesuch. Das Ganze ist am Anfang teuer, weil sie schicken da jemand hin. Das sind einige Stunden, die man da investieren muss. Die Frage ist aber letztendlich, wenn Sie Prävention machen, dürfen Sie nie kurzfristig gucken. Hier geht es ja um langfristige Effekte. Und da müssen wir nachschauen. Dann hat man diese Kinder untersucht im Alter von Kindesalter, Jugendalter und eben bis ins Erwachsenenalter. Bis zum 40. Lebensjahr sind die untersucht worden und hat dann Kosten-Nutzen angeschaut. Und das sind jetzt die Kosten-Nutzen. Was Sie hier sehen, ist die Ergebnisse als junge Erwachsene. Blau bedeutet, das ist die Gruppe, die das Intensivprogramm gekriegt hat. Grün bedeutet, das ist die Kontrollgruppe, hat also nichts bekommen, hat einfach nur an den Untersuchungen teilgenommen. Und was man hier findet ist, wir wissen, dass diese Kinder aus solchen Risikopopulationen ein erhöhtes Risiko für aggressive Verhaltensauffälligkeit, für delinquentes Verhalten haben. Dass viele dieser Kinder in den USA irgendwann im Gefängnis landen. Deswegen hat man als eine abhängige Variable auch geschaut, wie häufig sind Straftaten in der einen oder anderen Gruppe. Und Sie sehen, da gibt es einen deutlichen Unterschied. In der Gruppe mit dem intensiven Frühförderprogramm deutlich weniger Kinder, die Straftaten oder junge Erwachsene, die Straftaten durchgeführt haben, deutlich mehr haben einen Highschool-Abschluss, also einen höheren Schulabschluss. Das ist ein ganz wichtiger Prädiktor für weitere Entwicklung. Dann Einkommen hat man angeschaut. Sie verdienen deutlich mehr als die Kontrollgruppe. Und auch auf die Intelligenz hat es sich ausgewirkt. Ein massiver Effekt auch auf Intelligenz, also höhere Intelligenz für diese Kinder. Und dann hat man das umgerechnet. Für jeden Dollar, der früh investiert wurde in den ersten Lebensjahren, wie viel Dollar man da eingespart hat. Und sie sparen ganz viel, wenn Jugendliche oder Erwachsene nicht ins Gefängnis müssen. Das ist extrem teuer. Und das heißt, für jeden Dollar, der hier investiert wurde, konnten 17 Dollar eingespart werden. Das ist jetzt eine sehr ökonomische Sichtweise. Sie können sich vorstellen, was es natürlich auch einfach an psychischer Befindlichkeit bedeutet, hier letztendlich mit Schulabschluss und damit auch mit einem normalen Leben auch irgendwie dann klarzukommen, obwohl ich eigentlich mit ganz schlechten Startbedingungen in die Welt gekommen bin. Ja, ein anderer Punkt, das ist etwas aus meiner eigenen Arbeit, was ich auch denke, wo wir dran arbeiten müssen, und das ist auch etwas, was viel zu wenig bisher angeschaut wurde. Mich kümmert, wie geht es eigentlich Kindern, die eben die Eltern haben mit psychischen Störungen? Wir wissen, das ist der Risikofaktor schlechthin. Und bisher wird immer nur dokumentiert, ja, ist Risiko, ist Risiko, ist Risiko. Und ich habe jetzt mal den anderen Weg gewählt und habe geschaut, was passiert eigentlich mit Kindern, wenn deren Eltern erfolgreich behandelt werden durch Psychotherapie? Sind dann vielleicht die Verläufe dieser Kinder anders, als wenn die Eltern nicht erfolgreich behandelt werden? Also was ich gemacht habe, ist, das sind jetzt Kinder von Eltern mit Angststörungen, die zum Teil nicht mehr das Haus verlassen konnten aufgrund schwerer Agoraphobie, das heißt, konnten nicht mehr in Kaufhäuser gehen, konnten nicht mehr Bahn fahren, nicht mehr zur Arbeit fahren. Also schwere Beeinträchtigungen. Wir haben die mit intensiver Verhaltenstherapie behandelt. Und dann habe ich 7 Jahre danach die Kinder angeschaut. Und was wir finden ist, dass 7 Jahre nach Therapieende müssen nicht die ganzen Balken sich anschauen, aber dass in Bereichen, wo wir wissen, das sind Risikofaktoren bzw. das sind schon erste Symptome von Erkrankung, schneiden die Kinder, deren Eltern behandelt wurden, so viel besser ab. Sie haben weniger Angst vor der Angst, sie haben selber weniger agoraphobisches Vermeidungsverhalten, sie haben weniger depressive Symptome und sie haben weitere psychische Symptome, die schon Teil der psychischen Störung sind oder auch ein Prädiktor für psychische Störungen sind, deutlich weniger als Kinder, deren Eltern nicht oder ohne Erfolg behandelt wurden. Und das ist ja eigentlich eine tolle Botschaft, dass wir sagen können, wenn Eltern eine psychische Störung haben, behandelt sie damit, tut ihr nicht nur euch was Gutes, sondern auch euren Kindern. Und das war übrigens auch, habe ich immer wieder selber, als ich noch mehr Therapie selber machen konnte, immer wieder auch von Eltern erfahren, dass das so ein Motiv für sie war, dass sie gesagt haben, ich merke, dass meine Tochter jetzt anfängt, selber auch so Angstsymptome zu entwickeln und ich möchte ihr einfach zeigen, dass man was machen kann. Und ich glaube, das ist übrigens ein ganz wichtiger Modellpunkt, der da auch rüberkommt, dass die Kinder sehen, meiner Mama geht schlecht oder meinem Papa geht schlecht, aber sie tut was und man kann offensichtlich was machen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, den Kinder natürlich auch mitbekommen. Also das heißt, die Behandlung von Eltern mit psychischen Störungen ist auch eine Prävention für die Kinder. Ja, und was kann man bei den Kindern selber tun? Wir haben mittlerweile zum Glück einiges an Psychotherapiestudien, wo wir zeigen können, dass Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter wirkt. Bei Angststörungen haben wir deutlich große Effekte. Im Durchschnitt profitieren 75% der Kinder von einer Angstbehandlung, die typischerweise eine verhaltenstherapeutische Behandlung ist. Auch Kinder mit ADHS profitieren von psychotherapeutischen oder auch psychosozialen Interventionen. Das braucht länger als Ritalin, ist aber langfristig etwas, was wirkt. Und das muss ja eine Behandlung nachweisen. Medikamente sind immer nur eine kurzfristige Wirkung, nie eine Langzeitwirkung. Und Psychotherapie setzt ganz klar eine Langzeitwirkung an. Braucht vielleicht etwas länger, um anzusetzen, aber dafür wirkt es langfristig. Also langfristige Wirksamkeit über mehrere Jahre nach Behandlungsende. Und das ist der Anspruch, den eine gute Behandlung haben muss. Die muss langfristig wirken. Gut. Dann möchte ich hier zusammenfassen, was ich Ihnen gerne zeigen wollte oder auch Sie sensibel machen wollte, war, dass psychische Störungen nicht etwas sind, was plötzlich im Erwachsenenalter aufflackert. Wenn man als Erwachsener eine psychische Störung hat, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit schon als Kind psychische Störungen gehabt und die Daten zeigen uns eindeutig, die Hauptrisikoperiode ist Kindheit und Jugend. Und die ersten Lebensjahre sind wichtig. Es beginnt schon früh, da ist vielleicht noch nicht jede Störung da, aber hier beginnen erste Sachen wie eben Regulation erlernen, Regulation von Erregung, von Emotionen. Frühförderung von psychischer Gesundheit ist möglich durch insbesondere evidenzbasierte Elterntrainings. Und das ist etwas, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wir sind dabei, hier in Bochum ein Elternprogramm für werdende Eltern zu etablieren, arbeiten da auch mit dem Jugendamt zusammen, wo wir letztendlich ganz einfache Dinge, so wie auch in der Studie aus USA, die ich gezeigt habe, Eltern beibringen, wie gehe ich mit Schreiverhalten meines Kindes um, was kann ich tun, wenn das Kind irgendwie auf neue Situationen mit Erregung und Ängstlichkeit reagiert, was kann ich bei Schlafproblemen machen, all diese Dinge letztendlich Tipps zu geben und ihnen zu helfen, wie sie das managen können. Behandlung der elterlichen Psychopathologie als eine wichtige Präventionsmaßnahme und natürlich auch die direkte Behandlung des Kindes. Wir haben im FBZ, in dem Forschungs- und Behandlungszentrum, jetzt im Bochumer Fenster, eine große Kinder- und Jugendpsychotherapieambulanz aufgebaut, wo wir Möglichkeiten auch anbieten, für Kinder Behandlung zu bekommen. Was sind die großen Herausforderungen? Und das ist das, was mir auch wichtig ist, dass wir da weiterkommen. Zum einen ist mir wichtig, wie bringen wir das, was wir in der Forschung als gute Behandlungsansätze überprüft haben, in die breite Anwendung. Dass es wirklich die Kinder und Eltern davon auch profitieren können. Das andere ist aber schon auch, und ich denke, da ist Nordrhein-Westfalen ja schon, das ist ja da auch auf der politischen Agenda auch ganz klar verankert, aber wir müssen mehr Gehör für Kinder mit psychischen Störungen auch verschaffen. Wir müssen diesen Kindern mehr Gehör verschaffen, weil sie natürlich in einer Situation sind, wo sie ganz schlecht gehört werden. Und ich denke, es bedarf ganz kleiner Zusammenarbeit hier von Wissenschaftlern, Entscheidungsträgern für Präventionsmaßnahmen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie dann irgendwie flächendeckend plötzlich irgendwo Präventionsprogramme eingeführt werden. Und es ist gar nicht mal nachgefragt worden, ist dieses Programm überprüft worden? Weiß man überhaupt, ob es wirkt? Weil, was ich auch gelernt habe, es ist nicht immer so, dass wenn man Gutes tun will, dass das auch nur Gutes tut. Wir wissen mittlerweile auch, dass es Ansätze gibt, die auch Schaden verursachen können. Zum Beispiel wissen wir, dass langfristige Behandlungen in der Regel nicht gut sind für Kinder oder auch für Erwachsene. Dass es Abhängigkeiten schafft, die nicht gut für Kinder sind, sondern dass eher kurzfristige Maßnahmen besser sind im Durchschnitt. Also auch dafür eine gewisse Sensibilität zu entwickeln, dass man auch gucken muss, dass man nicht einfach drauf losmachen kann, sondern dass man eben, wenn man schon weiß, was funktioniert, das nimmt oder dass man, wenn man es einführt, zumindest auch mit überprüft. Gut, von daher also Bedeutung der ersten Lebensjahre. Sigmund Freud ist jetzt für mich als Verhaltenstherapeutin über lange Zeit ein No-Go gewesen. Das ist sozusagen das andere Lager. Aber da kann ich sehr gut mitgehen. Die ersten Lebensjahre sind wichtig und hier müssen wir investieren. Und dann will ich Ihnen noch ein Zitat von dem Nobelpreisträger für Ökonomie, James Heckman, geben, der nämlich diese Frühinterventionsstudie, diese Perry Preschool-Studie darüber gelesen hat. Und er beschäftigt sich, er hat einen sehr starken sozialen Ansatz mit letztendlich Präventionsprogrammen, wie man arbeitslose Jugendliche wieder ins Arbeitsleben bringen kann. Immer wieder auch ökonomisch das angeguckt und gesagt, es lohnt sich überhaupt nicht, sie erreichen damit nichts. Und dann hat er von diesem Frühförderprogramm gehört, hat die Arbeitsgruppe gebeten, ihm die Daten nochmal zu schicken, weil er gesagt hat, das glaube ich einfach nicht, dass ihr so einen Effekt habt. Und dann hat er das nochmal nachgerechnet und dann sagt er, wer sich einmal mit solchen Studien wie der Perry Preschool Studie beschäftigt hat, weiß, wie der Staat sein Geld ausgeben sollte. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das auch noch besser auch in Deutschland hinkriegen. Und ich glaube, das ist Deutschland nicht allein, es ist auch in allen anderen Ländern nicht viel besser gestellt. Damit wäre ich am Ende und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.